liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Pottermos, der Podcast hatte letzte Mal 33 ein Drittel Umdrehung, aber ja, wie immer zum Thema Popkultur, Zeitgeschehen, frei nach dem Privaten, Amos mit dem Ant.
Ja, ach so, und dem Mitch, ich habe gerade noch darüber nachgedacht, wer hier eigentlich wessen Getränk 33 ein Drittel Umdrehung hat, damit diese, also als Ursache dafür, dass dieses Intro so in die Hose ging. Was ist denn da passiert?
Ich hatte beim letzten Mal die wunderbare Idee, das neue Feature von Workflow auszuprobieren, das Intro nur noch einmal stehen zu haben und zu verlinken. Und habe ich extrakt die Variante vom letzten Mal dorthin kopiert als Intro.
Ach so, das ist ein falscher Text.
Ja, richtig. Ich habe einfach den Text vom letzten Mal vorgelesen, wo es ja noch um Vinyl ging. Mitch Vinyl,
ja.
Unser Hobby, unsere Liebe.
Leidenschaft.
Ja, schwarz meist.
ja, also so wieder neu entdeckte Leidenschaft. Ne? Ja. Haben wir ja zuletzt darüber potamiert. Wir haben eine kleine Pause eingelegt und jetzt sind wir wieder da. Alles beim Alten, alles wieder gut. Ne?
Ja.
Wer uns vermisst hat, also nichts Tragisches passiert. Wir sind auch nicht beim Sortieren unserer Platten vom Plattenregal erschlagen worden. Kann auch gar nicht sein, denn das... wie heißt es? Kallax, Palax, Phalanx von Ikea?
Heißt es jetzt noch Kallax oder hieß es früher Kallax?
Ach, das heißt immer irgendwie mal anders, ne?
Tja,
diese Schweden. Also das steht ja so, dass es gar nicht umfallen kann. Also es ist zumindest nicht mannshoch wie so ein Billigregal.
Nee, und ich habe auch bei mir nur drei Fächer davon voll. Du glaubst ein bisschen mehr?
Ja, ich habe schon ein paar Platten, also seitdem ich jetzt angefangen habe, wieder mehr zu kaufen. Also ich habe letztens, glaube ich, diesen Vinylbus erwähnt. Ja, und dieser Vinylbus, der tourt ja durch Deutschland und hat so ein paar, also ne, geht auf die verlinkte Seite, haben wir, glaube ich, in den Shownotes verlinkt, wenn nicht, machen wir das dieses Mal auch nochmal, wann er bei euch in der Nähe ist und dort kann man sich dann Platten kaufen. Ne? Das letzte Mal, das war das erste Mal, dass ich dort war, das war eine kleine Sonderveranstaltung, ne? Da hatte der Vinylbus quasi nur quasi Flohmarktplatten rausgehauen zwischen 3 und 10 Euro pro Stück oder so. Da habe ich mir ganz viel von diesen 3 Euro Platten gekauft und einfach nur mal geguckt, was habe ich denn irgendwie mal so vielleicht mal früher mal gehört und wollte es gerne auf Vinyl haben und das klingt auch noch interessant und sieht das irgendwie so aus. Also ich habe wirklich so diese ganzen schönen Kisten da durchgeguckt. Das waren so viele Kisten, der musste ein bisschen auslagern, passte alles nicht in den Bus rein, sondern es war in so einer Gaststätte nebenan. Aber in der nächsten Woche, glaube ich, genau, da ist er bei mir in der Nähe und da ist dann auch im Bus und da gibt es ein paar, auch höherwertige Platten, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, oder rarere Platten und mal gucken, da schaue ich auch nochmal vorbei.
Ja, und ich habe ja sehr, sehr fleißig meine komplette Sammlung und auch noch ein bisschen ein paar alte Dinger mit in die Discdocs Collection katalogisiert, ja, und dabei gemerkt, huch, da fehlen ja ein paar Platten, was ist denn hier los? Also irgendwie,
also nicht Platten, die du vermisst, sondern Platten, nein.
Nein, sondern Platten, die ich schon, die ich in den letzten 10 Jahren viel gehört habe und so nach meiner Devise, Platten, die ich gerne höre, möchte ich auch besitzen, nicht nur im Streaming hören. Und da fehlte zum Beispiel die Bon Iver und die Wii von Arcade Fire. Und da dachte ich, Moment mal, das muss bestellt werden. Blöd ist nur, wenn diese Liste zu lang wird von, das könnte ich aber eigentlich auch noch und das müsste ich auch noch besorgen. Und das
Add to Basket?
Wie jetzt 150 Euro?
Das wird also vierstellig.
Gott. Und das nächste Problem ist ja, meine Kallax-Fächer, die ich dafür reserviert habe, allen anderen sind ja irgendwelche Ordner oder Brettspiele vor allem. Die sind langsam auch voll. Ne? Eigentlich habe ich gar keinen Platz für neues Vinyl. Ach, das ist das große Problem am Sammeln. Ne? Also man hat viele Dinge. Manche Dinge nimmt man gar nicht mehr so oft zur Hand. Man hat sie dann aber und sie nehmen alle Platz weg.
Also wie man sammelt, was man sammelt, wie man sammeln kann, wie man noch besser sammeln kann und wie man das Ganze auch noch am besten katalogisieren kann, da rüber soll es im weiteren Verlauf unserer heutigen Episode gleich mal gehen, oder?
Ja, ich habe da ein paar Sachen mal zusammengestellt. Man nennt mich auch den Tracking-Nerd oder den Collection ins Internet zur Schausteller.
Ja, ich wollte es jetzt nicht so, aber du hast es ja zum Glück selber gesagt.
Ja, das ist schon ein eigenartiger Spleen. Wenn man aber einmal angefangen hat, Leute, Vorsicht, man kann das eintreiben.
Und wenn es einmal losgeht mit dem Tracken, also lasst euch diese Folge auch als eine Warnung, ja, sein. Also lasst euch diese Folge eine Warnung sein, wie weit es kommen kann.
Ja, ja, ja. Und das andere ist natürlich, wenn man so eine Sammlung hat, interessiert man sich auch dafür, wie die Sammlung seiner Freunde aussieht. Und deswegen auch hier nochmal, Mitch, meine aufrichtige Aufforderung, doch da, mit deiner Vinylsammlung anzufangen bei Discogs. Nimm dein Handy zur Hand und scan mal ein paar QR-Codes.
Nicht QR-Codes, die Barcodes, ne?
Ah ja, die Barcodes sind es tatsächlich. Ja.
Und dann geht man einfach so, ne, so die Sammlung durch und dann hat man einfach, das wird dann einfach übertragen und so. Ich habe deine ja mal angeschaut.
Genau, wie bei
also Lidl an der Kasse. Das ist ganz witzig, flup, ne? Flup, flup. Und du sagtest heute, es gibt so, weil ich letztens gesagt habe, oh Gott, ich habe dir ein Foto von meinem Regal geschickt, proppevoll und sogar noch ein paar Dinge jetzt da vorne drangelehnt und gesagt, oh Gott, was soll ich nur hören? Ja. Obwohl das natürlich Quatsch ist, da sind ja noch viel weniger, kann man natürlich, ist viel weniger Musik, als wenn ich jetzt bei Spotify einmal anklicke und sage, was soll ich nur hören aus aller Musik, die je in der ganzen Welt veröffentlicht wurde. Aber trotzdem war ich ein bisschen überfordert und dachte, ja, ja, was soll ich denn jetzt hören? Aber dass du gesagt, ja, lass dir doch, ne, genau von dieser App ein, ja, wenn man diese ganzen Sachen katalogisiert hat, dann kann diese Discogs-App eine zufällige Empfehlung heraussuchen, ne?
Genau. Einfach so mal einen Zufallstreffer. Und wenn du die ersten zwei, habe ich schon gehört, einfach nochmal Zufall, nochmal Zufall. Das könnte natürlich helfen. Oder wenn man sich mal so ein bisschen Gedanken macht über seine Sammlung und worauf man gerade eigentlich Lust hat, ne? Also welche Art von Musik hat man? Habe ich vielleicht meine Plattensammlung zufällig nach Genres sortiert? Gehe ich heute mal in die Hip-Hop-Ecke und hole den Dendemann raus oder so? Oder muss es doch der Synthie-Pop sein?
Ich habe mich dann für...
Ja?
Ja.
Oder
ja,
ist heute
doch Crocker. Ich habe mich dann für Boy
Genius entschieden. Wir haben ja schon eine wunderschöne Videoverbindung und können ja sehen, wenn der andere aufhört zu reden.
Ja, aber stimmt, ich sollte auch einfach mal, aber ich habe mein Mikrofon, mein Popschutz, mein Plopschutz habe ich vor dem Mund, deswegen ist es so ein bisschen von der Seite, wann ich rede.
Leute, seid ich live dabei, wenn zwei alte Männer versuchen, Podcast zu machen.
Boy Genius habe ich gehört.
Er hat Boy Genius gehört. Die habe ich tatsächlich Anfang des Jahres auch gekauft. Eine wundervolle Platte.
Und ich wage sogar zu bezweifeln, ich wage sogar zu behaupten, das ist eine der Platten mit der besten A-Seite aller Zeiten. Nein, also ich finde, da ist einfach die A-Seite besonders gut gelungen. Und das ist ja das Tolle, wenn man jetzt wieder über die Vinyl redet und Seiten, ne? Ja. Also so, das hat man ja bei diesen ganzen Compilation, beziehungsweise Streaming-Alben, also diese Alben in Streaming-Form oder manchmal auch CD-Form, hat man das ja nicht. Ne? Dass man, es besteht eigentlich aus zwei Einheiten, einer A-Seite und einer B-Seite, die mitunter vielleicht sogar eine Struktur haben oder irgendwie einen Gedanken, der dahinter steckt. Was packe ich auf die A-Seite? Was macht Sinn? Was ist der letzte Song auf der A-Seite? Womit geht es mit der B-Seite weiter? Wenn man einmal aufgestanden ist, das ganze Ding umgedreht hat und dann geht die Platte los mit der B-Seite. Manchmal ist es ja auch so, dass es so bei so Konzeptalben dann, ne, gewisse Sinneinheiten nur auf eine Seite dann passen. Wie, ne? Oder halt so Longtracks wie bei Genesis Supper's Ready, das nimmt dann eine ganze Seite ein.
Ja, ja, und bei Genius ist es tatsächlich so, dass sie die erste Seite eine gewisse Dramaturgie hat, dass es sehr, also leicht und ruhig eigentlich anfängt, was nicht sogar mit A Cappella. Und dann schon als zweite im zweiten Song geschrien wird und aber danach tatsächlich die Hits kommen, ne?
Ja, ich glaube, alles, was jetzt so mittlerweile als Singles ausgekoppelt wurde, befindet sich so auf der ersten Seite, ja, oder, ne, wozu es auch ein Video gibt, ne? Das letzte, was jetzt rauskam, diese von Paul Simon inspirierte, ne? Und wenn man das genau anhört, denkt man auch, ist das hier The Boxer? Cool About It, ne? Das war jetzt die letzte Single, die rauskam.
Ah ja.
Und sie steht sogar auf dem in den Liner Notes, danke an Paul Simon für die Inspiration. Also die ersten paar Noten der jeweiligen Strophen sind eigentlich von dem Simon & Garfunkel Song The Boxer entnommen. I'm just a poor boy, so könnte man darauf singen. Ja, sehr schönes Album. Auf der zweiten Seite geht es ein bisschen ruhiger oder auch etwas atmosphärischer, etwas nicht ganz so eingängig weiter. Ne? Und ich weiß nicht, ob es bei meiner Platte ist oder nur bei meiner oder meinem, also wahrscheinlich ist es irgendwie so, ist am Ende so eine Leerrille, Rille, die sich immer wieder wiederholt, oder ist es wirklich nur meine Platte, die kaputt ist?
Oh, das müsste ich tatsächlich mal checken.
Weil es klingt so, wie es wird ein bisschen langsamer, ein bisschen verschwommener, ein bisschen verwaschener, und dann geht die Nadel eigentlich gar nicht, sie bleibt eigentlich auf dieser Rille. Ne? Es geht eigentlich in einem Kreis, in einem Teufelskreis, geht es immer wieder von vorne los.
Okay. Okay. Würde dein Plattenspieler automatisch automatisch stoppen oder?
Nee, der stoppt nicht automatisch. Da muss man schon die Nadel aufheben.
Ja, das tut man auch nicht. Aber es okay, da gibt es so eine kleine Wiederholung, sagst du. Das muss ich mal checken.
So eine Endlosrille.
Ja. Das könnte natürlich die ganze Produktion betreffen.
Ja, also ich denke schon, weil es bei mir noch bei keiner Platte so gewesen ist. Und ist ein schöner Gag dann, glaube ich. Aber naja, das können wir noch herausfinden.
Ja, ein anderes Problem, das man ja so hat, ist so doppelte Platten. Und da hatte ich beim letzten Mal ja schon von einer berichtet. Das war bei mir David Bowie, Dark Star.
Die hast du doppelt.
Die habe ich tatsächlich doppelt. Und ich habe letztens nochmal durch meine E-Mails geschaut, wann ich zuletzt bei JBC bestellt habe. Und die habe ich sogar dieses Jahr bei irgendeiner dummen Aktion nochmal neu gekauft, weil ich nicht wusste, dass ich sie schon habe.
Naja, interessant. Ja, siehst du, hättest die App vorher schon, also ich meine, dann katalogisiert, dann kann man vorher reinschauen und sagen, ah, gut, da habe ich schon, ja.
Ganz genau. Ja, hast du ähnliche Probleme bei dir noch entdeckt?
Ja,
also außer die Vary, die eine gehört ja mir.
Ja, die eine ist ja nicht meine, die ist ja da. Aber ich habe einige doppelt. Ja, genau. Ich habe Mistress Childhood habe ich doppelt aus irgendeinem Sinn, irgendeinem Grund von Marillion. Dann habe ich auch eine tolle schwedische Band, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, Pathos, die so ein bisschen, ja, vom düsteren Psychedelic Progressive Rock gemacht haben. Da habe ich die Platte doppelt, aber einfach nur, weil es die in zwei verschiedenen Auflagen gab, in schwarz und bunten Vinyl oder sowas. Dann habe ich noch die Tales of Mystery and Imagination von Alan Parsons Project doppelt, aber ich glaube, die habe ich mir zweimal geholt, weil einmal hatte ich es nur als Standard-CD, Plattencover, ja. Und einmal als Gatefold, ne, wo so ein schönes Buch, also die Texte und Informationen in dem Plattenformat halt Cover, auch
damit drin. Cover, das man aufklappen kann.
Genau.
Was ein Großbild oft ergibt und man in eine Welt eintaucht, wie bei der Arcade Fire Wii. Die haben auch so ein wunderbares Zimmer, was sie dann da abbilden.
Ja. Find ich auch oder gut. Ganz klassisch, den muss ich mir auch nochmal nachholen, bestellen oder irgendwie besitzen auf jeden Fall. Die hat nämlich früher mein großer Bruder gehabt, die Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome. Wenn man das aufmacht, dann sieht man doch hier diese ganzen kleinen Tierchen und Bildchen, wie ganz viele unterschiedliche Sachen miteinander machen und so.
Ja, ich bin heute, mit der Discogs App oder Website, ich weiß es gar nicht mehr, durch Genres eingetaucht und hat man nach Dingen gesucht, die am häufigsten verkauft wurden in den Genres. Und dann war auch Frankie Goes to Hollywood tatsächlich Welcome to the Pleasure Dome auch irgendwo in den Top 10 dabei.
Ja, ich denke mal, dieses Album sollte man gebraucht auch ganz günstig bekommen, weil es halt einfach so häufig auf dem Markt ist. Ja, ne? Ja. Gewesen ist. Dann ist mir auch noch aufgefallen, dass ich Platten in meinem Fundus habe, wo ich auch nicht weiß, wie die da reinkommen. Beziehungsweise warum ich die habe, also ich glaube schon, dass ich die nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwo mitgehen lassen habe. Also ich habe die schon irgendwo gekauft, aber wahrscheinlich auf irgendeinem Flohmarkt massenweise mit irgendwelchen anderen Platten zusammen, die nimmst du auch noch mit. Also da habe ich sowas wie ein Live-Album von Camel, das ist ein super Album, da sind die ganzen großen Hits dieser Progressive Rock Band Camel, dieser prägenden Progressive Rock Band. Live drauf und auch dieses Konzeptalbum The Snow Goose ganz komplett live. Tolles Album, ich weiß nicht, warum ich es habe. Dann habe ich noch Platten von Sky, die habe ich glaube ich auch irgendwie, die sind irgendwie auch da geblieben aus dem Fundus, also aus dem eigentlichen Besitz meiner Brüder. Habe ich aber noch nie gehört. Die machten so instrumentale Musik und so Rockversionen von Klassikstücken. Bekannt davon ist zum Beispiel Toccata, ne? Von Toccata in D-Moll von Bach. Diddle-di.
Ah ja.
Andere kennen das vielleicht nur von Muse und demnächst ist wieder Halloween.
Ja, genau.
Von Fischer Z habe ich auch ein paar Platten, die habe ich mir einmal in Berlin gekauft in so einem Plattenladen. Habe ich einfach mitgenommen und dann nicht mehr weiter darüber nachgedacht. Genau das gleiche Saga. Gut, frühe Saga-Platten, die kannte ich dann auch irgendwann. Also von CD, aber diese Platten habe ich mir halt nicht angehört. Ich habe eine Maxi von Martin Gore aus dem zweiten, die so zu seinem zweiten Soloalbum gehörte. Ist irgendwie mir auch nicht mehr bewusst gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie mal gehört habe. Stardust heißt die, glaube ich. Muss ich mal hören.
Stardust?
Ja. Da gibt es auch so eine Band, Mandala Band, die, was ist das auch so? So Hippie-Prog-Rock oder sowas? Also habe ich auch ein Live-Album. Weiß auch nicht, wie ich da rankomme.
Verrückt.
Verrückt, ne? Verrückt. Und also ich könnte es weitermachen, aber es interessiert ja keinen.
Ja, kommen wir zu was ganz Fremden.
Ja, Leute, dieses Jahr hat ein Thema quasi unseren Podcast dominiert. Dominiert im Sinne von immer wieder aufgetaucht und jedes Mal, wenn es dazu was zu berichten gab, haben wir das gemacht, nämlich Depeche Mode. Und es ist wieder soweit, sie haben mal wieder eine neue Single veröffentlicht. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit mehr oder weniger, glaube ich. Also, wenn man jetzt von den Depeche Mode Fans absieht. Also, das dritte Release aus dem Album Dingskirchen. Wie heißt es noch gleich? Memento Mori. Ja, My Favorite Stranger haben wir, glaube ich, damals, als wir das Album rezensiert haben, als einer der besseren Songs, ne? Auch einen der besseren Songs bewertet. Oh, und
wirklich? Ja, ja,
nicht so? Doch, ja, doch. Gut, ja. Ist ein recht monotoner Song. Also nach mehreren, also der altert jetzt nicht gut. In dem Sinne von, es ist nur ein halbes Jahr alt und schon völlig belanglos und nerv. Also es besteht nur aus drei Tönen. Ne? Also das ist bei Depeche Mode jetzt nichts Besonderes oder heißt, ist das eigentlich auch kein Manko. Also es sind die ersten drei Töne, also von der Melodie her, einer Molltonleiter. Und das wiederholt sich die ganze Zeit. Kennern wird auffallen, das war doch bei Behind the Wheel genauso. Mhm. Auch nur drei Töne, auch nur die ersten drei Töne einer Molltonleiter. Aber da klappt es irgendwie, passt irgendwie besser, ne? Weil im Hintergrund passiert ein bisschen mehr. Da wechseln die Akkorde. Und da bekommt jedes Mal, wenn der Akkord wächst, diese Melodie oder dieser Melodieton eine andere Bedeutung irgendwie zugemessen. Ne? Und wirkt irgendwie ganz anders. Zusätzlich sind bei Behind the Wheel auch noch andere Themen im Hintergrund, die miteinander interagieren, ne? Die so von den verschiedenen Keyboards gespielt werden. Na, das ist alles bei Favorite Stranger irgendwie nicht dabei. Da gibt es eine Bassline, die ganze Zeit durchläuft. Ziemlich monoton. Und es gibt auch keinen B-Teil oder sowas, sondern es ist irgendwie, steigert sich so ein bisschen vom Sound her, von der Intensität. Also es wirkt so ein bisschen hypnotisch, ne, dadurch auch. Also eigentlich ist es, man zieht irgendwie so ein bisschen in den Bann, den Song. Aber der Song, ja, gut. Aber so ist er halt. Ne? Ja. Und da gibt es ein Video zu, da sieht man jemanden rückwärts durch eine Stadt laufen. Nein, nicht rückwärts. Da sieht man jemanden von hinten durch die Stadt laufen, so. Also jemand, ein Stranger, verstehst du? Stranger und man weiß nicht, wer es ist. Mhm. Und am Ende dreht er sich um und dann gibt es so eine kleine Pointe, sag ich mal. Will ja hier nicht spoilern, schaut euch das Video mal an.
Ja, ja. Aber ich nicht besonders originell. Tatsächlich, ich bin nicht vorbereitet. Ich habe das Einzige, was ich gesehen habe, das ist ja auch 5 Remixes auf Streaming-Dienste zu haben sind. Und einer der Song und der, ich glaube, das ist der zweite, LA Minus Remix, der ist bei mir in die wöchentliche Release Notes gekommen.
Ja, also, interessant.
Wie immer das Ding heißt. Ja, ja. Aber ich habe es mir nicht alle gehört. Release Radar, genau so heißt es. Diese Playlist, die sich jeden Freitag aktualisiert. Ja. Und das ist tatsächlich der allererste Song. Ja, ich habe es nicht länger als 1,5 Minuten durchgehalten, mir anzuhören, weil mich so Remixe leider sehr schnell langweilen.
Ja, ich sag, also das ist jetzt bei diesen Remixen, ich fände sie sogar etwas besser gelungen oder etwas besser hörbar als die Remixe der ersten beiden Single-Veröffentlichungen, die wir auch hier besprochen haben. Ich werde das jetzt nicht hier in großem Detail machen, aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass der Song sich ganz gut eignet zu remixen oder geremixt zu werden, weil er halt so monoton ist. Ja. Da braucht man halt nicht viel, man kann einfach ohne große Kreativität oder man läuft nicht Gefahr, dass man irgendwie den Song verhunzt, weil es irgendwie andere Akkorde drunter gelegt werden, die nicht passen. Oder es sind auf jeden Fall, was ich den Remix erstmal positiv ankreiden kann, wenn man das so ausdrücken kann. Ich finde, dass die ersten drei Remixe, also ich kann da nicht mehr durcheinander steigen, also ich habe es einmal gehört, die behalten die Songstruktur bei. Also man hört den Song, es sind quasi sowas wie alternative Versionen, elektronische, also beziehungsweise etwas tanzbarere, würde ich mal sagen, damit noch mehr Betonung auf der Four-on-the-Floor, Bassdrum. Die man auch ganz gut als Alternative zu dem Albumtrack nehmen könnte. Also da ist der Song enthalten. Da ist manchmal die Bassline ein bisschen variiert worden, ne? Da kommt vielleicht nochmal ein zweiter Akkord dazu. Das kann man sich ganz gut anhören. Und ich weiß nicht, bei dem dritten oder vierten Remix, da finde ich es auch noch ganz interessant, da wird diese Background-Stimme von Martin Gore in den Vordergrund gerückt. Also da hört man Elemente, ne, werden etwas in den Fokus gerückt, die man im Original jetzt halt nicht so gut hört. Was für die Fans ja auch immer ganz interessant ist, zu sagen, ja, guck mal, da ist die Stimme von Martin Gore, die zweite Stimme, die er da singt, die höre ich jetzt hier mal isoliert. Ne? Und das ist ja auch mal was man halt einfach mal so machen, also mit dem Albumtrack ja nicht machen kann. Der fünfte Remix ist wieder so ein Instrument, ja, so ein experimenteller, man hört irgendwelche irgendwelche Percussion-Sounds, also da ist gar keine Bassline mehr drin, dann ist die Stimme, also der Gesang total verhallt irgendwo im Hintergrund und dann kommt noch so ein Analog-Synthi-Percussion-Zeug. Das erinnert mich so ein bisschen an, weil es ist Shout, so das allererste Album, die Maxi-Version von Shout, B-Seite von New Life. Da hat man auch so ein irgendwie sowas, ne? Das haben die da vielleicht nachempfinden wollen, keine Ahnung.
Ja, interessant ist ja, dass diese Remixes eigentlich keinen kreativen Namen haben, sondern immer nach dem Remixer benannt ist, den es gibt. Und wenn man zum Beispiel Spotify verwendet, hat man ja die Möglichkeit, bei jedem Track auf die Artists zu schauen. Und dann ist neben Depeche Mode halt der Remixer als Artist. Und man hat tatsächlich so ganz einfach die Möglichkeit, falls es doch mal gefallen hat, zu schauen, was der Remixer oder denn als Künstler sonst noch so tut.
Ja.
Denn meist, muss man ja ehrlich sagen, diesen Namen kennt ja keine Sau.
Ja, außer man ist irgendwie so in dieser DJ-Remixer-Szene.
Möglich,
ja. Also früher als in den guten alten 80ern, ne, und den 90ern, als, na, eigentlich war es bei Depeche Mode mehr in den 80ern und Anfang der 90er, als die Remixe noch kultig waren, da wurden die ja meistens von den damaligen Albumproduzenten oder Singleproduzenten eh noch gemacht. Und Flat zum Beispiel, ne? Da hatten die halt auch diese lustigen Namen wie Slavery Whip Mix bei Master and Servant oder Edit the Shake bei Shake the Disease oder diese, was war nochmal der Shitzo Mix bei Just Can't Get Enough.
Ja, die guten alten 80er.
Nun ja. Ja, gut. Also, da haben wir unsere Pflicht auch wieder, da sind unserer Pflicht Genüge getan und warten ab, ob es vielleicht sogar noch eine vierte Single-Veröffentlichung aus dem Album gibt. Da können wir uns wieder die Remixe. Und übrigens, um das Thema, die beiden Themen zu verknüpfen, die Honks von Depeche Mode, die sehen es noch nicht mal mehr, halten es nicht mal für nötig, das Ganze auf Vinyl rauszubringen. Geschweige denn auf CD. Es gibt nur noch ihre Remixe als Streaming und es gibt die noch nicht mal als MP3-Download. Man kann die nur streamen. Stream. Kann man nicht mehr besitzen.
Vielleicht später, weil es gibt ja auch so Effekte, dass mittlerweile bei meiner Lieblingsband ist es gerade so, von The National, dass das Album per Streaming einen Monat vor der eigentlich materiellen Veröffentlichung tatsächlich schon auf Streaming zu hören ist. Und also ich würde es nicht ganz abschreiben, dass es gar nicht mehr kommt, aber ich finde es schon ja bedenklich, weil, wie gesagt, Streaming ist praktisch, aber Streaming-Plattformen sind Gatekeeper, ne? Das heißt, wenn die nicht mehr da sind oder diese Plattformen teurer werden pro Monat,
dann, wie es jetzt auch bei Spotify der Fall ist, ne? Euro wird draufgerechnet.
Oh ja, tatsächlich, bei Spotify gerade passiert, genau. Dann könnte sich vielleicht der eine oder andere überlegen, das nicht mehr zu abonnieren. Und und dann hat man halt nichts mehr, ne? Und wenn man irgendwann auf die Idee kommt, nur noch alte Musik zu hören und nichts Neues mehr, dann hätte man ja, wenn man es in Vinyl hat, dann ist man fertig und musste nicht weiter bezahlen, ne?
Richtig.
Aber um halt auf die alten Platten zuzugreifen beim Streamingdienst, muss man weiterhin das Abo bezahlen.
Ja.
Ohne was Neues vielleicht zu konsumieren. Nun ja. Muss ja jeder selbst wissen, wie er es tut. Jedenfalls Spotify nutze ich auch dazu, um die Brücke zu schlagen zum nächsten Thema, zu tracken, welche Musik ich höre. Und zwar mache ich das nicht auf Spotify selbst, sondern Spotify kam zu einer Zeit auf den Markt, das muss so 10 Jahre her sein, wo eine Plattform namens Last.fm noch sehr, sehr populär war.
Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern.
Ja. Und die haben tatsächlich bis heute in den Einstellungen die Möglichkeit, seinen Last.fm-Account da zu hinterlegen, damit jeder Song und auch jeder Track eines Hörbuchs, was nervt, zu Last.fm getrackt wird. Und da kann man sich natürlich gegen schützen, dass man es, also zum einen, wenn man es gar nicht will, deaktiviert man es, klar. Aber wenn man die Hörbücher zum Beispiel nicht Richtung Last.fm tracken möchte oder wenn man mal bei irgendeinem DJ reinhören möchte, was er sonst so macht, aber das eigentlich in seiner Statistik nicht wieder sehen möchte, dann gibt es noch den Private Mode, oder ne? Private Session, der nach 6 Stunden automatisch ausgeht bei Spotify. Aber ja, ansonsten Alles, was ich bei Spotify höre, geht tatsächlich weiterhin zu Last.fm, was ich aber schon damals mit meinem iPod genutzt habe. Ne, da kommt es eigentlich her aus der Welt, dass wir alle MP3s uns von gezogen haben, von CDs und dann unsere iTunes-Statistik ins Internet synchronisiert haben.
Ja.
Und das war dann diese Plattform Last.fm. Die ist, wenn man sie, glaube ich, mit einem ganz normalen Browser besuchen würde, der nicht irgendwie Werbung wegblockt oder ein bisschen auf Privacy guckt, ganz schön verspammt, habe ich das Gefühl. Aber es funktioniert immer noch. Ne? Und das ist einer der Dienste, die ich zum Tracken und zum Nachverfolgen nutze und wo ich auch nachschlagen kann. Moment, ich habe kein Vinyl von 2011. Was habe ich denn da gehört? Ne? 2011.
Okay, aber was bringt es einem denn, wenn man weiß, was man wann gehört hat?
Statistiken letztendlich. Ne? Also ich gucke gerne nostalgisch am Ende des Jahres zurück. Und welchen Artist werden mich denn dieses Jahr begleitet? Ne? Welches Album habe ich gehört? Was sind meine Top 5 dieses Jahr? Oder beziehungsweise ich kann meine Top 5 oder meine Lieblingskünstler seit 2007 jetzt im Internet nachlesen, weil ich das jetzt da getrackt habe. Tatsächlich der Zeitpunkt, wann ich es gehört habe, ne? Also der Tag genau oder stundengenau ist nicht so relevant. Ne? Aber die Gesamtstatistik oder auch mal zu schauen, welchen Artist habe ich gehört und wie viele Jahre waren dazwischen, dass ich nicht gehört habe, ist natürlich spannend. Ja.
Aber jetzt kann man natürlich nicht diese verschiedenen Medien damit mischen. Also wenn jetzt mal das mehr von Vinyl gehört hast, dann kriegt das dein Last.fm natürlich nicht mit.
Exakt. Vinyl ist wie eine Private Session.
Genau.
genau.
Also wie einkaufen ohne Payback-Karte.
Sehr gut. Ja, das passt sehr gut. Das habe ich übrigens nicht. Ich habe keine Payback-Karte. Aber das ist eigentlich ein ganz anderes Thema. Und wir hatten doch auch mal eine Folge über Filme gemacht, Weihnachtsfilme oder so, ne? Und da hatte ich auch tatsächlich mein Filmprofil genutzt, wo ich bei letterboxd.com, wo ich reingetrackt habe, welche Filme ich alle schon gesehen habe, beziehungsweise welche ich noch zur Lebzeit irgendwann mal schauen gucken müsste.
Also zu Nicht-Lebzeiten kann man schlecht Filme schauen.
Du hast vollkommen recht. Dankeschön. Ja,
außer wenn es Christmas in Heaven ist und da läuft Jaws 1, 2 und 3.
Genau. Also dafür habe ich jedenfalls Letterboxd genutzt, um das da zu checken. Das ist auch so eine mehr Social-Plattform, wo es auch viele Kritiken gibt. Also wo man auch den nicht nur Blog oder trackt, wann hat man einen Film gesehen, sondern den auch gleichzeitig bewertet mit 1 bis 5 Sternen. Dann gibt es noch ein paar Leute, die ich aus Social Media, damals von Twitter kenne, denen ich da auch folge und halt auch deren Kritiken sehen, ob der Film was taucht oder nichts taucht. Genau. Hier in den Shownotes findet ihr entsprechend mein Profil jeweils verlinkt und auch mein Filmtagebuch. Ja,
seit 2014. Interessant. Und das machst du dann so, während du den Film guckst? Oh, jetzt muss ich aber auch noch, oder machst du es danach?
Am Ende, wenn der Abspann läuft, also, das ist so ein Trigger für mich. Der Abspann kommt abhaken quasi.
Mhm. Und das sind jetzt aber wirklich auch nur Filme, die du gezielt, also ich gucke natürlich Filme meistens gezielt, aber jetzt nicht, also die Filme, die jetzt irgendwie mal so im Fernsehen laufen und lass ich mal auf der Couch das mal laufen oder so, oder wirklich alles, was du siehst.
Also ich tracke keinen Tatort oder sowas, ja, und das ist glaube ich auch gar nicht so dort der Fokus, also der Fernsehfilm, dieses fällt eigentlich raus, ist schon der Spielfilm, der auch sonst im Kino laufen würde oder auf Streaming-Plattform. Ja.
Genau. Ah, interessant. Was war denn der letzte Eintrag?
Das ist eine sehr interessante Frage. Was habe ich denn letzte Woche geguckt? Ich habe, Guardians Through the Galaxy, heißt er so?
Guardians of the Galaxy, das mit diesem Waschbären und diesen ganzen Avengers-Typen oder wie die alle heißen, da habe ich keine Ahnung von. Da kann ich nichts mit anfangen.
Die sind sehr witzig, vor allem, weil die, also die Guardians-Filme, auch musikalisch ein bisschen durch die Zeit gehen, auch gerne in den 80ern verhaftet sind.
Mhm.
Also wenn du ein bisschen in Richtung mal einen Superheldenfilm schauen möchtest, der sich auch nicht ernst nimmt, dann kann ich die tatsächlich empfehlen. Avengers habe ich noch nie gesehen, zum Beispiel.
Mhm. Also Elisa, ich habe jetzt schon wieder gedacht, das wäre das Gleiche.
Ja.
Oder teilweise.
Ja, teilweise.
Es gibt ist da immer so ein Hulk dabei oder so? Oder
Es gibt Überschneidungen. Ich weiß auch gar nicht, warum, wenn ich jetzt auf den Link klicke, jetzt ein Avenger-Film kommt. Aber gut, das wird noch repariert.
Mhm. Ah, so. South Park Post-Covid. South Park Post-Covid, The Return of Covid.
Ja. Es sind Spezialfolgen zur Pandemie tatsächlich. Die gibt es auf Disney Plus.
Ach so, ja, schön.
Ja.
Und das sind auch nur Filme, keine Serien.
Genau,
keine
Serie, nur Filme.
Ja.
Ja, ja. Manchmal gibt es so eine komische Überschneidung, dass so ein Fünf- oder Sechsteiler dann plötzlich doch zu einem Filmeintrag es da geschafft haben. Hm. Das ist ja schon noch ein bisschen fließend, aber eigentlich sind es nur Filme, um die es da geht.
Mhm. Ach gut, du hast Annette schon gesehen. Ich habe es schon seit einem Jahr rumliegen auf die Folge, ich habe es noch einfach nicht gesehen.
Ja,
Sparks-Film.
Eieiei, der große Sparks-Film. Also jetzt, den habe ich auch tatsächlich in mehreren Anläufen gesehen. Ich fand den sehr, sehr anstrengend.
Das glaube ich,
also ja. Sehr, auch sehr, sehr bedrückend, ziemlich psycho. Und deswegen habe ich wirklich manchmal nach 20 oder 30 Minuten wieder ausgemacht. Ne?
Mhm.
Das ist schon harter Tobak. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn wirklich schon zu Ende geguckt habe.
Und am 16. September, zur Feier des Tages, hast du The Muppet Movie geschaut.
Ja!
Von 1979.
Richtig, den habe ich dann auch zu Ende geguckt, tatsächlich.
Ja.
Den hatte ich schon mal angefangen. Ja.
Ist es nicht herzlich? Das ist doch einer der besten Filmsongs, Rainbow Connection, wenn Kermit da mit seinem Banjo sitzt. Ne?
Ja, und
das
ja,
ist
ja,
doch
ja.
Der beste Einstieg in diesem Film überhaupt. So dieses rangezoomt wird, und das ist der Sumpf auf seinem kleinen. Ja. Also ehrlich. Ich muss die mal zu Ende gucken.
Ehrlich, das ist wirklich toll. Ja. Ja, ja, ja.
Und wo ich gerade hier sehe, Selena Gomez, My Mind and Me. Hm? Also ich habe hier gerade die Serie geschaut, die erste Staffel von Only Murders in the Building.
Oh. Und
das ist wirklich eine super Serie.
Oh, ja. Mitch, ich habe gerade die dritte Staffel durch und denke mir, Mann, die sind immer so kurz. Diesmal waren es 10 Folgen lang. Aber egal, das ist wirklich sehr, sehr gut. Man muss immer ein Jahr warten, bis es weitergeht. Ja,
und
das
ja,
ist wirklich eine sehr, sehr gute Folge. Also, wie heißen sie noch? Martin Short und
Steve Martin.
Genau. Großartige Schauspieler. Und,
ja, die verstehen auch einfach ihr Handwerk. Ne? Die Dialoge sind top, ne? der Witz, die Komik, das Tempo und so. Ne? Also das ist manchmal wie so ein verrücktes Theaterstück. Ne? Und dieses ganze Set, also alles zusammen, ne? Der Vorspann, ja. Dieses Building, die Musik und manche Folgen, die dann so, eine Folge war aus der Perspektive eines taubstummen Nachbarn gedreht, der, man hört quasi nur das Rauschen in seinem Ohr, sonst nichts. Das ist Hammer.
Ja. Genau. Und uns spricht das natürlich auch an, weil was machen die drei zusammen? Was schweißt sie am Anfang überhaupt zusammen? Sind eigentlich nur Nachbarn, dieser Mord, und sie machen darüber einen Podcast.
Ein Podcast. Gut, wir machen keinen True Crime Podcast.
Nee, das tun wir nicht.
Vielleicht machen wir mal einen Podcast über True Crime Podcasts, also auf der Meta-Ebene.
Ja. Das können wir machen. Aktuell gibt es, glaube ich, auch wieder irgendwo im ZDF oder so, irgendeine True Crime Serie. Naja,
wildes.
Überall. Ja.
Überall.
So,
jetzt haben wir die Filme getrackt. Ne?
Genau.
Jetzt hast du die Musik und die Filme getrackt. Und jetzt,
richtig.
Das sind noch Sachen, die kann man nachvollziehen. Ne? Was kann man noch alles tracken?
Was jetzt absurder, ich nehme mal noch einen Schluck. man kann natürlich auch seinen Bierkonsum tracken.
Und, machst du das für deinen Doktor oder der Arzt dir dazu geraten, dass du das mal machen solltest?
Nein, eigentlich fängt man damit an, wenn man die Welt des Craft Beers entdeckt. Das war bei mir ungefähr vor 5 Jahren. Dann natürlich irgendeine Übersicht braucht für sich selbst, was hat man denn schon mal ausprobiert, ne? Und was hat einem überhaupt geschmeckt, weil tatsächlich, wenn man es vorher nur gewohnt ist, Pilz zu trinken, es gibt herbes Pilz und es gibt schlechtes Pilz, aber die Variation,
es gibt auch gutes Pilz.
Die Variation im Bereich von Stouts und von IPAs und diesen ganzen Zeugs, vor allem auch hier Double IPA oder und Imperial IPAs, das sind alle leckere Sachen.
Oh, Zeug mit Schinkenaroma.
Genau.
Doch, oder Geräucher,
Schinkenaroma. Oh, I hate it. Also wenn da irgendwas mit Rauch bei ist, nee, auf gar keinen Fall. Oder Sauer kannst du mich auch mitjagen eigentlich.
Naja, ja, nee. Das ist so wie Berliner so. Weiße ohne Schuss.
Ja, genau. Nee. Das mag ich nicht. Wenn man da einmal angefangen hat und zu der Zeit hatten wir auch die ersten Craft-Beer-Kneipen hier in Köln aufgemacht, die immer wechselnde Zapfhähne haben. Dann hatte ich diese App entdeckt, die jetzt, glaube ich, auch schon mehr als 10 Jahre alt ist. Eine amerikanische App natürlich. UntappedD. Angefangen, die Biersorten zu tracken, die ich und zu bewerten. Und das ist natürlich auch ganz lustig, wenn man, das habe ich tatsächlich mit ein paar Freunden auch gemacht, mit denen wir auch so das Brett spielen. Und es kommt einem dann auch so vor, als würde man eine soziale Kontrolle haben beim Biersaufen. Also selbst wenn man zu Hause zu zweit es trinkt, oh, die Freunde sehen es auch, was man so trinkt.
Und da schützt sich noch eins ein. Und dann doch wieder nachbestellt.
Genau.
Ja, wir waren doch auch mal in diesem Laden da in Köln und dann kaum haben wir geprostet, er zückte sein Handy und dann, also ich muss ja mal kurz eben tracken, was ich hier gerade trinke. Ja.
Und zu Hause ist es noch einfacher, wenn man zum Beispiel als Flaschenbier hat. Auch da, die App kann einen den Biercode direkt einscannen und weiß dann, welches Bier es ist. In den meisten Fällen.
Den Biercode. Den Bierbarcode. Barbiercode.
Bierbarcode.
Ja.
Genau.
Ja, okay, das ist natürlich etwas, ja, es liegt, also beziehungsweise es ist nachvollziehbar, dass man das mit so einer Connoisseur-artigen Konsumhaltung dem Bier gegenüber dann auch macht.
Richtig, ganz wichtig. Es geht da nicht ums Saufen, sondern es geht dabei um halt was Neues zu entdecken und auszuprobieren und für sich zu bewerten, ne? Und tatsächlich genießen, ne? Und das ist bei dem Preis, den so ein Craft Beer hat, auch durchaus angebracht, dass man es genießt.
Ja, ja, stimmt, das bechert man nicht so weg.
Ja, so Flasche für 5 Euro und so. Ja, ja, ja. Was man sonst so trackt, aber das kennt wahrscheinlich jeder von euch, der schon mal eine Navigations-App genutzt hat. Da kann man ja, gut, Navigation mit einem Auto, das trackt man eher selten. Aber Wander-Apps gibt es natürlich. Ne? Und die berühmteste ist, glaube ich, Komoot, die man mittlerweile so hat. Und damit kann man Wanderrouten oder auch Radfahrrouten wunderbar planen. Und dann auch zur Navigation benutzen. Also nicht nur, um es aufs Handy zu schauen, sondern auch mit Knopf im Ohr, der dann schöne Ansagen macht, so ähnlich wie man es im Auto kennt. Genau. Und tatsächlich nutze ich das auch ab und zu mal, aber eher seltener.
Kann man auch kombinieren? So ein schöner Bierwalk. Ne? Also Wandern mit Craft Beer.
Yep,
dann kann man alles gleichzeitig tracken.
Richtig. Richtig. Und am Ende noch einen Film gucken.
Ja, genau.
Und Musik hören natürlich die ganze Zeit auf den Ohren.
Ja, dabei, genau. Ja, dabei, logisch. Ein Tracking Day.
Und was Freunde von mir auch gemacht haben, ist, einen Urlaub zu tracken für die Daheimgebliebenen. Und da gibt es eine wunderbare App namens Find Penguins. Mit dem man
Find Penguins.
So eine Art Urlaubsblog und aber auch tatsächlich halt per GPS-Ortung halt Wanderungen oder Stadtbesichtigungen oder so tracken kann.
Ach stimmt, ich glaube, da bin ich schon mal drauf gelandet, als ich nach Travel-Blogs gesucht habe.
Ja, ja.
So als Inspiration für eine Aufgabe in der Schule.
Ah ja, 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 ja.
Hat es hier gepinkt?
Genau. Hat es tatsächlich. Ich weiß nicht.
Ich glaube, da kam eine alte Nachricht von vorhin rein, die eigentlich schon nicht mehr relevant ist.
Sehr gut. Was es natürlich auch gibt, und das gleitet auch wunderbar in das nächste Thema über, ist das Tracken von Brettspielen.
Natürlich.
Brettspielpartien, mit welchen Mitspielern, wer hat wie viele Punkte, bei welchen Spielen.
Ja?
Und das Tracking ist tatsächlich nur für mich, also nur in meiner App. Ich habe das gar nicht online, sondern nur tatsächlich in der App sichtbar. Und das nutze ich jetzt auch schon seit 2017. Und weiß dann, wann habe ich welches Brettspiel gespielt, beziehungsweise wenn ich Spiele öfter spiele, was ist mein höchster Punktstand oder der Durchschnittswert oder die durchschnittliche Länge. Man kann direkt am Anfang, wenn man so eine Partie anlegt, kann ein Timer mitlaufen und wenn man die Punkte am Ende einträgt, kann man es stoppen und weiß, wie lange man gebraucht hat für so ein Spiel. Also sammelt wertvolle Zusatzinformationen über sein Spielverhalten oder das Spiel selbst, wenn man es spielt. Ne?
Genau. Okay, also auch um sich ein bisschen, also ja, es geht um diesen Optimierungswahn häufig, ne? Weil wir haben das Fitness-App, also Fitness-Tracking, haben wir jetzt außen vor gelassen, ja. Aber das gibt es ja auch noch, ne? Und da gibt es ja auch das Problem oder die Gefahr, dass es so Überhand nimmt, ne? Und dass man sich quasi überall nur noch kontrolliert und anhand dieser Tracking-Apps halt nur noch orientiert, wie kann man sich noch ein bisschen besser machen und wie kann ich noch schneller laufen und noch weniger essen und was weiß ich.
Ja, was auch ganz schön ist, auch hier, um es zu teilen mit Freunden, man kann aus der App eine Mosaikkachel machen, mit so Covern aus der Statistik. Oft viele sehe ich, die ich bei Social Media als Brettspieler folge, die machen das gerne für den letzten Monat, das habe ich gespielt, so, um sich halt mit anderen darüber auszutauschen. Das ist ja ganz nett. Das Ganze kann man auch synken zu Boardgame Geek. Und Boardgame Geek gibt's ja, ist ja eigentlich eine Webseite, um alles über Brettspiele oder ein Brettspiel selbst herauszufinden und deren Machern. Ja. Man kann da aber auch eine eigene, ach, Collection anlegen, so ähnlich wie bei Discogs. Also, ja. Guck mal. Und all seine Brettspiele halt dort katalogisieren und quasi ranken und auch feststellen, ob man es gerade besitzt, ob man es mal besessen hat oder ob man es gerade traden möchte oder ja, oder.
Und das hast du auch gemacht?
Das habe ich auch gemacht, genau.
Hast du mehr Platten oder mehr Brettspiele?
Ich habe tatsächlich aktuell mehr Brettspiele, ja.
Jetzt hätte ich sogar fast, ja, also ja. So vermutet, ja.
Genau.
Wobei es die nehmen noch viel mehr Platz ein als die Platten.
Ja, das tun sie. Also mehr als 200 Brettspiele sind es, inklusive Erweiterung. Und bei den Platten, gut, es gibt einige Platten, die habe ich noch nicht tatsächlich getrackt. Kann man auch eigentlich loslegen, wenn es mir nicht wert ist. Aber loswerden ist auch so ein großes Problem bei Brettspielen. Spiele, die man nicht mehr spielt, einfach loslassen oder versuchen zu verkaufen. Ich habe es mal mit Kleinanzeigen probiert, was früher eBay-Kleinanzeigen hieß.
Ja, ja.
Das, was man vor 20 Jahren auf eBay gemacht hat. und das hat überhaupt nicht gut geklappt. Und
wollte keiner haben.
Nee, und wenn, dann gab es mal eine Rückfrage, aber das war es dann. Ne? Nee, wollte wirklich keiner haben. Wobei, vielleicht habe ich es auch mit den falschen Spielen probiert. Keine Ahnung.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal so hart bin und sage, okay, was nicht angefasst wird und hier überhaupt keinen Platz mehr hat, das muss dann halt entweder muss in den Müll. Ja,
Ja, oder man kann es vielleicht an Schulen, na Kindergärten vielleicht nicht, aber ja, oder genau. Irgendwo, wo gespielt wird, ne? Oder Kirchengemeinde.
Richtig.
Oder
irgendwie sowas. Da sprichst du gerade was an. Und zwar hat in Köln das erste Brettspielcafé eröffnet.
Ja, sowas, genau.
Am Südbahnhof. Und die haben tatsächlich auch aufgerufen, wenn ihr noch Spiele habt, dann schickt uns doch mal einen Link oder eine Liste und ihr könnt uns gerne Sachen schenken, klar. Den kann ich tatsächlich vorher meine katalogisierte, kurz vorm Wegwerf-Liste bei Boardgame Geek schicken. Und die können sich dann was Schönes aussuchen, bevor es tatsächlich wegkäme.
Ja, oder wir rufen hier im Podcast auf. Wir haben oder anderen Spiele zu verschenken.
Ja.
So, hier kommt die Adresse.
Nein, ihr findet die Sachen auf jeden Fall auf Boardgame Geek und auf Boardgame Geek kann man auch mit mir Kontakt aufnehmen. Das geht da tatsächlich. Und dort,
ja, guck mal, vielleicht ne, haben wir hier jetzt den ersten Anstoß für ein ganz neues Bier, nein, nicht Bier, Board, also Game, also Bier-Game, Board-Game-Trading-Community gemacht.
Genau, vielleicht braucht man auch so einen Trading-Ring oder so, ne, dass man derjenige, die anderen haben das Problem vielleicht auch, dass wir so Sachen im Kreis einfach mal rumgeben oder so, unsere Brettspiele. Das ist ja sehr, so sehr, sehr schade, wenn das einfach so ungespielt rumsteht.
Ja, oder du machst so einen Verleih auf, ne, so ähnlich wie diese hast du auch mal schon mal Lego-Sets bestellt, ne.
Richtig, Ludotheken gibt's ja auch, ja.
Ja. Ja gut, es gibt natürlich auch die Büchereien, ne, und Bibliotheken, die Spiele verleihen. Ne?
Genau, das ist auch in Köln ziemlich gut, aber ich glaube, die haben einen sehr guten Status jetzt erreicht, wie sie neue Spiele bekommen, weil sie mit einer Jury-Mitgliedin vom Spiel des Jahres tatsächlich kooperieren, die tatsächlich gesagt hat, ich werde ja bemustert, ne, mit mindestens 100 Spielen pro Jahr, um das für Spiel des Jahres zu bewerten, und sie möchte daraus keinen Gewinn schlagen, aber es muss irgendwie weg, es kann nicht immer alles zu Hause bleiben, und hat jetzt mit der Stadtbibliothek Köln ausgemacht, ihr könnt das jedes Jahr haben, so kurz nachdem Spiel des Jahres veröffentlicht wurde.
Ja. Und da gibt es ja auch noch Flohmärkte, ne, der Klassiker. Also immer, wenn ich auf Flohmärkte gehe, meistens sind es ja so Kinder und Kinderkleidung und Kinderspielzeug, Flohmärkte oder irgendwie sowas. Also was gemischt, das wäre jetzt der Anlass, auf Flohmärkte zu gehen. Dann, ja gut, das ist natürlich eine andere Art von Spielen, die da ne, abgegeben wird. Und es ist ein Überangebot von Spielen.
Ja.
Und ich glaube, aus diesem Grund kauft auch kaum jemand ein Spiel. Ich habe fast letztes Mal einen aus Nostalgie, aber ich gedacht, ja, aber warum soll ich mir jetzt nur aus Nostalgie noch irgendwas hier irgendwo reinstellen, was da rumsteht, ein Spiel gekauft, was ich früher mal gespielt habe, was glaube ich auch original meinen größeren Brüdern gehörte. Es heißt Reporter. So kann ich vielleicht auch mal verlinken. Da hat man so einen Ticker gehörte mit zum Spiel. Ja. Und man musste durch die ganze Welt, man hat irgendwie so eine Weltkarte gehabt und mit diesem Ticker konnte man irgendwie einstellen, was man, man musste irgendwie so eine Zeitung zusammenstellen, glaube ich, ne, und die News aus der ganzen Welt sammeln und konnte man also die Ticker weiter drehen, hat so ritt gemacht, ne, das war so ein haptisches Erlebnis. Das habe ich da auf dem Flohmarkt gesehen für einen Zehner, habe gesagt, nehme ich das jetzt mit, einfach nur, weil, damit ich es mal wieder habe. Aber ich dachte, wahrscheinlich will das keiner mit mir spielen, ich will es auch nicht spielen. Und sonst hat man immer nur Tempo kleine Schnecke und Lotti Karotti zuhauf.
Ja. Und das glaube ich bei den anderen Spielen, die ich habe, die eher einen Kennerbereich anspricht, aber auch, dass halt Spiele, die man, die nicht so gut sind, beziehungsweise die jetzt, die in die Jahre gekommen sind, die braucht eigentlich auch keiner mehr. Ne? Also man muss sich auch eingestehen, dass Dinge sich einfach verbrauchen. Ne, auch wenn man sie nur, selbst nur fünfmal verwendet haben, aber allein der Zahn der Zeit nagt daran und dann ist es einfach nicht mehr relevant. Ja.
Ja, es gibt Spiele, die vielleicht einfach auch schlecht sind, ne, oder schlecht gemacht sind und deswegen auch irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Ich glaube, das war vor Jahren, als wir mal zusammen auf der Spielemesse in Essen waren. Ne, kleiner Ankündigung, kleiner Teaser, gleich geht's zu diesem Thema auch weiter. Da habe ich ein Spiel gewonnen, das wir da ausprobiert haben. Es hat irgendwie Diamonds oder sowas, Diamanten, ich weiß es nicht mehr. Es ging darum, dass man einfach, auf dem Spielfeld standen so kleine Säulen, die irgendwie mit so Strasssteinchen besetzt waren, das ist ein bisschen wie Diamanten geglitzert haben. Und man musste halt einfach überlegen, einige sind davon mit dem Boden des Spielplans fest verschweißt oder ne, wie auch immer, mit dem Plastik da verzahnt. Ja. Die kann man nicht abheben und andere sind locker und die kann man abheben und die darf man dann als Punkt irgendwie so behalten, irgendwie sowas, ne? So, aber man kann genau sehen, wenn man genau hinguckt, welche das sind. Ja. Also, das ist einfach überhaupt nicht gut gelöst bei dem Spiel. Ne?
Okay, ja, verstehe. Habe ich auch total vergessen tatsächlich. Aber Spiel ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Wollen wir ins nächste Thema übergleiten?
Ja, wir hatten hier noch bei den Tracking-Apps ein Thema, was ich noch ergänzt habe.
Oh ja, was kann man denn noch alles so tracken mit?
Ja, kleine Steine mit Noppen.
Ja, yeah, Noppensteine.
Also
Klemmbausteine.
Genauer gesagt Lego. Ich habe da zwei Dinge gefunden, die man vielleicht, wenn man so ein Lego-Nerd oder Lego-Freund oder Brickmaster ist oder sowas oder privater Sammler. Ich kann nicht genau sagen, wo ich mich da einsortiere. Ich würde bei mir nicht von Sammeln, sondern eher von Horten reden. Ich habe vieles hinter mir an Steinen, die manchmal sortiert werden, manchmal mit meinen Kindern zusammen zu einer Welt zusammengebaut werden. Aber naja, gut, das ist halt irgendwie was man so mal macht. Genau, und weil ich halt irgendwie mal auf den Trichter gekommen bin, ich suche mir günstig gebrauchtes Lego und kaufe einen großen Eimer damit. Ja, und dann gucke ich mal, was da überhaupt drin ist, ob man da irgendwie Sets zusammenkriegen kann. Da gibt es, um das Ganze zu überprüfen und auf die Sets auf Vollständigkeit zu prüfen, diese Website Bricklink. Da ist quasi so jedes jemals erschienene Lego-Set katalogisiert und alle Einzelteile sind aufgeführt. Und es ist auch aufgeführt, wie oft diese Einzelteile drin sind. Ne? Und man kann dann quasi auch innerhalb dieser also von einem Einzelteil gucken, die haben auch so komische Nummern. Und kann man sich auch anzeigen lassen, in welchen Sets gibt es die noch? In welcher Farbe gibt es dieses Teil noch? Ne? Und das ist auch gleichzeitig verknüpft mit so einem, mit so einem Markt. Das heißt, man kann da auch eine Wanted-List zusammenstellen und man kann auch mit anderen Bricklink-Usern, die da irgendwelche Shops haben oder so, Kontakt aufnehmen und sich diese Teile dann kaufen und ja, alles Mögliche. Ne? Also ich habe das jetzt meistens genutzt, um wirklich zu gucken, welche Sets habe ich, welche habe ich zusammenstellen können, wie komplett sind die, welche Teile fehlen mir und die kommen dann vielleicht auf die Wanted-List und dann kann man verschiedene Shops da durch automatisch durchsuchen lassen und meistens ist es leider nicht so, dass alle gewünschten Teile in einem Shop zu finden sind. Oder manchmal ist es auch einfach schweineteuer. Man will gar nicht, kann sich gar nicht vorstellen, was so ein kleines Stück Plastik manchmal kosten soll. Ne? Naja, das ist eigentlich ganz gut, aber es ist irgendwie nicht so, ja, nicht ganz so praktisch. Ich habe auch mal, wollte mal meine Wanted-List sozusagen auf dem Handy mitnehmen, als ich mal auf so einem Flohmarkt gegangen bin, wo ich nämlich wusste, da ist immer so ein Lego-Händler, der einzelne Steine und sowas hat, ne? Und gedacht, ja, dass ich da mal so ein bisschen gucken kann. Ist ein bisschen umständlich, das mit dieser App zu machen. Also ich glaube, es ist noch nicht mal eine App. Das ist, glaube ich, das Problem. Und es geht bestimmt besser. Und dann, was ich noch ganz gut finde, wir haben ja mal eine Sendung gemacht über Lego-Technik, über das Lego-Technik der 80er Jahre, oder bis Mitte der 90er vielleicht so, nämlich zu die Zeit, in der es noch nicht so viele verschiedene Spezialteile von Lego gab. Also auch schon eine Menge, aber die meistens innerhalb der verschiedenen Sets immer wieder die gleichen Teile waren, sodass man die Sets auch miteinander kombinieren konnte. Und wenn man irgendwie zwei, drei Sets hat, dann kann man sich vielleicht aus der Anleitung des anderen Sets das zusammenbauen oder so, ne? Mhm. Weil auch viele Basic-Steine noch benutzt wurden und Platten. Und da gibt es diese Seite www.technik-dialog.de. Da kann man eine Hab-Ich-Liste anlegen anhand der Setnummern, also die man hat. Mhm. Das ist ja eigentlich ziemlich einfach. Habe ich auch mal gemacht. Und dann kann man sich auch anzeigen lassen, aus den eigenen Sets, die man hat, welche anderen Sets man da vielleicht draus bauen kann und welche Steine einem noch fehlen. Und das finde ich eigentlich eine schöne Sache. Cool. Und es geht nämlich mit diesen alten Lego-Sets ganz gut, weil, ne, wenn man jetzt nicht unbedingt auf die genaue Farbe vielleicht guckt, dann macht man mal einen gelben und statt einen schwarzen Stein rein, egal. Dann kann man sich diese ja, Sets erweitern und zusammenbauen.
Das habe ich, glaube ich, mit meinen Lego-Sets auch mal gemacht, dass ich die gelistet hatte in einer Collection. Ich gucke gerade auf mein Handy und ich glaube, dass entweder war es Brickit, aber ich glaube, Brickit war es nicht, sondern Brick Search. Mhm. Und die scheinen entweder mein Account oder, nee, einen Account hat man da gar nicht, das ist einfach nur eine App, nur sie scheinen die Collection vergessen zu haben. Tatsächlich, mit irgendeinem Update war plötzlich alles fort. Es ist alles schön schick. Ja. Auch die einzelnen Welten von Lego zu durchsuchen. Und, aber, naja, meine Collection ist fort. Gut, lassen wir das.
Also zum Glück nur auf dem Handy.
Ja, es war zum Glück nur am Handy. Ja, ja, genau.
So, ich hörte, du warst mal wieder spieletechnisch unterwegs. Ja. Und zwar wo im Valhalla der Spiele-Liebhaber, nämlich in Essen.
Genau, in der Messe Essen, den guten Gruger Hallen, ja, die ich eigentlich jedes Jahr im Oktober mal aufsuche. Ich glaube noch nie so früh, würde ich mal behaupten. Ich war, glaube ich, noch nie am 5. Oktober dort. das war aber dieses Jahr der Fall, am Donnerstag. Donnerstag ist der erste Publikumstag. Mittwoch ist nur Presse und abends Verkündung des Deutschen Spielepreis. Mhm. Dies Jahr, Applaus, ging es an Planet Unknown. Ein Spiel, was ich auch tatsächlich liebe und auch in den letzten Monaten ein paar Mal gespielt habe. Ich hatte darüber berichtet, dass ein Spiel, in dem man mit seiner Firma oder seiner Corporation versucht, im Weltall einen Planeten bewohnbar zu machen für die Menschheit. Denn die Menschheit braucht ja einen neuen Planeten. Mhm. Wissen wir ja. Ne?
Elon Musk.
Geht ja hier zu Ende.
Dein Mars-Projekt.
Genau. Und dazu nutzt man, muss man so Fertigteilchen, Teile zu den Planeten bringen. Also der Zug besteht daraus, dass man ein Tetris-artiges Teil auf einem Feld, was fast rund ist, ne, so abgestuft, ne, an den Seiten, ist und da drin halt so quadratische, aus Quadraten bestehende Tetris-Teile versucht zu verbauen, die 2 bis 5 Teile groß sind, teilweise. Mhm. Ne? Also nicht Tetris ist ja mal 4, aber so diese Art. Ihr wisst, was ich meine.
Ja, ja, da ragt hier ab und zu da mal was raus und so passen die aneinander.
Genau. Und jeder dieser Teile besteht aus 2 Teilen bringt 2 Ressourcen und man sammelt 5 verschiedene Arten von Ressourcen, mit denen man wiederum irgendwelche Punkte beziehungsweise Boni machen kann, um weiter schneller voranzubekommen. Das Spiel ist unheimlich belohnt, weil jedes Mal, wenn du was legst, kriegst du halt was dafür und kommst ein bisschen weiter. Und man kommt sich mit den anderen Spielern auch nicht ins Gehege. Mhm. Und diese Tetris-Teile, die sind leider nicht zur freien Auswahl, sondern es gibt in der Mitte einen Drehteller. das ist so quasi, also ist als auch Raumschiff gebaut. Das Raumschiff heißt Susan, angelehnt an die Lazy Susan, den drehbaren Servierteller für Familientische. Wo man halt Snacks drauflegt und dann kann man den Teller drehen. Das ist, ne, die Lazy Susan ist eine amerikanische Erfindung. Und nach diesem Prinzip ist auch dieser Aufbau, wo dann diese Tetris-Teile reinpassen.
Wie so eine Sushi-Bar.
Ja, genau, sowas. Genau. Und die wird immer ein bisschen gedreht, beziehungsweise mit mehreren Spielern gibt es immer einen Commander, der geht 3 rum, und der darf am Anfang sich die Susan so richtig drehen, sodass die 2 Teile, von denen man eins haben möchte, vor ihm liegen. Und alle anderen müssen genau an der Stelle, wo sie die vor ihm liegen, auch einen Teil nehmen.
Wie bei Twister, da darf man auch immer drehen.
Richtig, ja, aber man dreht nicht willkürlich, sondern man dreht halt bewusst hier in dem Fall.
Ja.
Genau. Und in der Mitte ist immer ein kleineres Teil und außen ist ein etwas größeres Teil. Und mit dem größeren Teil kann man natürlich mehr abdecken. Und es geht in dem Spiel halt darum, möglichst den ganzen Planeten abzudecken. Denn für jede volle Zeile und jeden vollen volle Spalte kriegst du halt Punkte. Und besonders viele Punkte sind nämlich 3 pro Zeile in der Mitte des Planeten. Man muss am Anfang aber am Rand anfangen, ne? Dann. Naja. Letztendlich ist das Spiel nach ungefähr 20 Zügen vorbei. Das kann man schön vor sich hin puzzeln und ja, hat es am Ende mehr oder weniger gut geschafft und dafür Punkte kassiert. Und es gibt noch so Zwischenziele, dass man besondere Gebiete zusammenbauen möchte oder sonstiges, aber das sind so kleine Goodies und es gibt verschiedene Planeten, die noch Zusatzregeln haben. Also man beginnt das Spiel mit dem einfachsten Planet und kann halt verschiedene Planeten haben und auch bei den Goodies oder Belohnung bei den Ressourcen, das auf dem Firmentableau passiert. Das kann man auch drehen, beziehungsweise gibt es auch andere von und die geben auch unterschiedliche Goodies. Also es hat einen Widerspielreiz tatsächlich, weil es so wandelbar ist.
Ja.
Finde ich, ist ein wirklich wunderbarer Titel. Planet Unknown, Deutscher Spielepreis, Platz 1. Und der wurde dies Jahr zum ersten Mal tatsächlich groß in der Presse, in dieser Presseerklärung, heißt es gar nicht. Pressemesseschau, keine Ahnung, egal. Diesen Mittwoch, wo nur die Presse geladen war,
Ach so, ja.
halt tatsächlich präsentiert und entlüftet, weil früher hat man die Top 10 schon vorher gewusst und dann jetzt ist es aber ein bisschen mehr mit der Messe verzahnt, nicht nur der Zeitpunkt, sondern tatsächlich die Messe sagt, okay, die ersten 3 lüften wir erst, wenn die Messe öffnet, ne? Auch wenn das vorher schon feststeht. Wir sagen, welche in den Top 3 sind, aber listen sie im Vorher nur alphabetisch auf und ne, bei dem Presseevent,
Ja,
da
okay.
hauen sie raus, was ist denn jetzt? Ne? Ist eine kleine Aufwertung für den Preis, hat es, glaube ich, aber auch verdient. Ein Publikumspreis. Ja.
So, und das war das Spiel Planet Unknown.
Planet Unknown, genau. Darüber hatte ich wahrscheinlich schon damals in unserer Folge zum Spiel des Jahres schwadroniert, beziehungsweise als ich erzählt habe, welche Spiele ich in der
Shortlist, Longlist.
Naja, genau, beziehungsweise in der Stadtbibliothek bei dem Event
Ach so.
für ne, das Spiel des Jahres
Ja.
gespielt habe. Ja.
Ah, ja.
Ja. Was war noch besonders dieses Jahr?
Genau, was waren deine Highlights?
Bevor wir zu den Highlights kommen, noch ganz kurz. Ich musste mich neu orientieren. Letzten Jahre waren die Gänge eigentlich immer gleich gebaut und man wusste, wo die Großverlage sind. Da musste man sich diesmal ein bisschen umorientieren. Und es gab komplett neue Hallenpläne, sodass nicht mehr die Musik in den Messehallen 1 bis 3 spielte und ab Halle 4, 5, 6, da kommen so die Kleinverlage und die ganzen internationalen Verlage, die hier auf dem Markt vielleicht keine so große Rolle spielen. Diesmal wurde das komplett anders aufgebaut, sodass in Halle 6 die großen Verlage waren für die Familienspiele, die sich dann auch in die Hallen 5 und 4 erstreckten. 4 war dann so eine Mischung aus Familienspiele und Expertenspiele. Und Halle 1 war komplett das
Ja.
Rollenspiel-Genre.
Oh, ja.
Und was vorher, glaube ich, auch in einem der Hallen 5 oder so versteckt war. Naja, jedenfalls, ich finde das neue Konzept gut. Das ging auch ganz gut auf. In Halle 6 gestartet. Und habe dann aber den restlichen Tag eigentlich fast nur noch in Halle 3 verbracht, die mit den ganzen Experten und Kennerspielen voll waren. Und ja, diese Halle war aber auch am Donnerstag schon extrem voll. Das war eh mein Erleben, dass die Messe dies Jahr sehr, sehr voll war. Das heißt, die Leute haben wieder richtig Bock, zur Messe zu gehen. Die Messe hat sich auch in den letzten 2 Jahren mit angezogener Handbremse so ein bisschen mit Abstand und Maske und so
Na ja, klar.
funktioniert. Aber das war dies Jahr wieder ein ganz anderes Erleben, finde ich. So wie früher.
So wie früher.
Ja.
So wie früher, wo einfach die Luft stand und man einfach nur noch mit seinen Ellbogen vorwärts kam.
Ja. Ja. Gut, ich hatte mich vorher aber vorbereitet, welche Spiele will ich denn sehen? Und auch für sowas gibt es wunderbare Tools im Internet. Und da
Wahrscheinlich, ja.
hab ich das Tabletop Together Tool verwendet. Die Messe hat selbst eine App, mit der man es machen kann. Die ist schon gar nicht schlecht. Aber ich finde das Tabletop Together Tool noch ein bisschen praktischer. Das holt sich die Infos von den neuen Spielen von Board Game Geek. Und man kann so für sich ein bisschen priorisieren, ob man das Spiel unbedingt braucht. Also I need it, I want it, I like it oder maybe. oder ignore.
Ja, okay.
Das Problem ist natürlich, wenn man die Liste wirklich durcharbeiten möchte, wie ich es seit ein paar Jahren tue, muss man 95% der Spiele auf Ignore stellen. Weil zum einen gibt es doppelte Einträge, einen deutschen Eintrag und den englischen Eintrag. Dann ignoriert man natürlich den englischen. Und sonst gibt es unglaublich viele Spiele, die einem nicht interessieren. Aber es, ich habe trotzdem schon eine Shortlist aus eine Longlist aus 100 Spielen oder so gehabt, wo ich mir am Ende aber nur 20, 30 Spiele angucken wollte.
Mhm. Ja, dann sag doch unserer geneigten Hörerschaft mal deine Empfehlungen und Entdeckungen, also deine Highlights der Spiel 2023.
Genau. Ich hatte vorher, eigentlich war das ja eine Vorbereitung auf die Messeliste, ne? Und ich habe auch ein paar Sachen jetzt auf unserer in Wordflow durchgestrichen, weil ich es mir gar nicht angeschaut hatte auf der Messe.
Achso, ja.
Und ich habe jetzt die hervorgehoben, die ich A, gespielt habe oder B, gekauft habe. Verstehen Sie alle. Gespielt habe ich Mischwald. Und Mischwald heißt international auch Forest Shuffle. Das ist ein Kartenspiel, Shuffle, you know.
Ja, ja.
Mischen, Mischwald.
Mischen. Impossible.
Erscheint bei Lookout Games. Die Messehallenbezeichnung 6D102 ist jetzt ziemlich irrelevant jetzt hier, nach der Messe.
Ach so, ja, wir sehen hier noch, also das seht ihr natürlich nicht, die ihr uns zuhört, sondern wir haben immer dieses Workflow im Hintergrund auf, und wenn wir uns vorher statt etwa ein paar Stichpunkte machen, worüber wir demnächst in der Episode berichten, und das ist ja noch die Stichpunktsammlung, die vor der Spiel auf angefangen wurde.
Genau, und da war für mich natürlich noch interessant, gerade, oder vielleicht auch, ne, wären sie in der Vergangenheit interessant für die Zuhörer gewesen, wo finde ich denn das Spiel?
Ja, ja,
aber klar. Jetzt findet man das Spiel überall, wo man Spiele findet, besonders bei Asmodee, das ist der Verlag oder der Vertrieb aus Essen, und Lookout Games bringt das Spiel raus. Forest Shuffle, ich erzähle ganz kurz, warum es euch auch interessieren könnte. Mhm. Es ist ein Spiel, in dem es nur zwei verschiedene Arten von Karten gibt. Es gibt Bäume und es gibt Tiere. Und man möchte einen Wald anlegen, in dem sich besonders viele Tiere wohlfühlen.
Juhu!
Und es gibt Tierkarten, die links oder rechts von Bäumen angelegt werden können. Und es gibt Tierkarten, die oben oder unten angelegt werden können.
Mhm. Ich klicke das mal eben an.
Ja, mach das so. Also Baumkarten sind immer komplett, ne? Ein Baum kommt in die Mitte, also hat eine gewisse Logik noch, ne? Wenn du so und so viele Tiere hier dran hast, dann gibt dieser Baum so und so viele Punkte. Und eine Tierkarte besteht immer aus zwei Tieren, wo man sich für ein Tier entscheiden muss, wenn man es anlegt.
Mhm.
Und hat immer einen Preis, der steht dann oben links, so zwei oder drei Karten. Das heißt,
man ich sehe gerade, ein Wildschwein hat zwei und ein Schmetterling hat null.
Okay. Den Schmetterling kannst du dann quasi kostenlos ablegen.
Mhm.
Und ich glaube, einen Schmetterling legt man wahrscheinlich oben ab. Und über dem Baum. Und genau, manchmal beziehen sich die Karten auf sowas wie, wenn du diese Karte fühlt sich mit anderen Karten wohl. Ne? Also du kannst Karten zulegen, weil normalerweise kannst du nur eine Karte unten drunter legen. Und eine Karte oben drüber, eine links, rechts. Mhm. Und manchmal hat diese Special-Effekte, dass man mehrere Karten legen kann. Und wie gesagt, bezahlen tut man die Karten aus der Kartenhand mit den eigenen Karten, die man in die Mitte in die offene Auslage legt. So, dass der nächste Spieler die Karten, die du gerade ausgelegt hast, wieder zur Auswahl hat oder zieht verdeckte Karten.
Mhm. Genau. Und ich sehe gerade, dass das Spiel auch sehr viel auf Optik Wert legt, weil das alles sehr originalgetreu, also realistisch gestaltet ist. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie so ein stilisiertes, an Kinder sich richtendes Spiel, ne, wo man so kleine Comic-Tierchen hat, sondern es ist eher, ja, also wirklich naturgetreu, ne,
dargestellt. Genau. Naturgetreu dargestellt, wirklich auch schön gestaltet, finde ich. Und war einer der Hype-Titel auf der Messe und war dann am ersten Tag auch gegen Mittag in der deutschen Fassung ausverkauft. Sie und sie hatten so Kontingente pro Tag und sie sagten, ja, morgen wird es wieder geben, aber für heute ist es fort. Ne? Mhm. Und ja, das war sehr schade, weil ich habe das Spiel gerade gespielt auf der Messe, als ich das erfahren habe, dass das Spiel jetzt gerade ausverkauft ist.
Okay. Schnell alles vom Tisch einsammeln.
Ja, ich nehme die hier. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schickes kleines Spiel.
Mhm. Also nochmal Einordnung, es wird vorgeschlagen ab 10, 40 bis 60 Minuten, also auch eher ein, jetzt nicht für ein Anfänger- oder Kinderspiel, ne?
Nö, also ich würde es ein Familienspiel plus, also Familien, die viel spielen, die auch schon mal andere Kartenspiele, wo man so, naja, Punkte addieren musste. Das ist vielleicht das kleine Makel an dem Spiel. Die Endabrechnung macht nicht so großen Spaß, weil auf jeder Karte draufsteht, du kriegst so und so viele Punkte für andere Tiere. Zum Beispiel irgendein Tier, also hier Kröten mögen Mücken. Und dann kriegst du dann für eine Kröte, für jede Mücke auch Punkte. Und dann ist man halt sehr viel am Addieren und Multiplizieren.
Okay, aber wann ist das Spiel denn dann zu Ende, wenn alle Karten verlegt sind, oder was?
Interessant, habe ich nicht gesagt. In den Kartenstapel werden 3 Winterkarten eingemischt.
Ah, habe ich gerade gesehen. Ja, genau. Auf einmal kommt der Winter, ne? Ja.
Genau, und wenn der dritte Winter aufgedeckt ist, das passiert im letzten Drittel der Karten dann ist das Spiel abrupt vorbei.
Ah, okay. Ne? Also und dann geht es ans. Kann man denn während des Spiels schon irgendwie so sehen, wo der, pass auf, der Hase hinläuft? Also, ich meine, erfahre ich erst am Ende, ja, gut, jetzt hat der oder der gewonnen, aber oder zeichnet sich sowas schon ab, damit das Spiel auch ein bisschen interessant wird, dass man merkt, ich muss jetzt mal ein bisschen meine Taktik ändern oder so,
um zu gewinnen. Also, man fiebert, glaube ich, in seinen eigenen Karten hingegen. Ne? Also, wenn man eine Karte hat, die für Schmetterlinge was bringt, dann hofft man, weitere Schmetterlingenkarten zum Beispiel zu bekommen oder so. Ich meine, man bei den ersten Mal spielen oder beim ersten 2-3 Mal spielen, lernt man eigentlich die Karten erst kennen und weiß gar nicht, wofür die Punkte bringen. Und aber irgendwann hat man den Bogen raus und spezialisiert sich, wenn er gerade kommt, auf den Fuchs, der halt viele Hasen mag. Und oder sonstige Geschichten. Man kann halt nicht alles machen, ne? Das lernt man sehr, sehr schnell, dass wenn man es möglichst bunt macht, dann vielleicht es nicht so viel bringt. Aber wie gesagt, ich habe eine halbe Partie davon gespielt. Ich fand es sehr reizvoll. Ob das auf lange Sicht trägt, kann ich leider nicht sagen.
Ja, vielleicht verliert es sich so ein bisschen in den Details, ne? Wenn es zu komplex wird, ne? Und man nicht so richtig durchschaut. Okay. Und dann haben wir das nächste Spiel, die Weiße Burg.
Die Weiße Burg von Kosmos. Kosmos ist ja eigentlich auch so als Familienspielverlag bekannt. Die waren ja auch dieses Jahr in Halle 6. Aber die Weiße Burg ist kein Familienspiel. Die Weiße Burg ist ganz klar, kennzeichnet sich auch selbst. Eine kleine, kompakte Schachtel, also von der Dicke her nicht unbedingt kompakt, schon ein relativ dickes Buch eher. Aber die Schachtelgröße ist relativ klein, also kleiner als was ich sonst immer habe.
Und die Weiße Burg scheint irgendwie so eine japanische Tempelanlage zu sein.
Exakt. Oder exakt. Und Himaya oder so. Wir spielen hier im 18. Jahrhundert. Und wir spielen eine Familie, die in die Gunst des Fürsten kommen möchte, des Daimyo. Daimyo heißt er so? Im Hofe des Daimyos, genau. Das Spiel ist tatsächlich nicht einfach. Also das würde ich tatsächlich, da steht auch hier plus 12 plus drauf. Nicht unbedingt Familien empfehlen. Es richtet sich wirklich an Kennerspieler. Und hat aber einen sehr schönen Mechanismus mit einem Würfeleinsatz Mechanismus, genau.
Ja, ich sehe da irgendwie so kleine, sowieso Brücken auf den Würfel stehen.
Exakt, die fallen einem sofort ins Auge. Die werden nämlich vor dem ersten Spiel gepuzzelt aus so ein bisschen Pappe, ne, aus dieser Stanzpappe. So dick ist das auch. Diese Teile bilden so quasi so ein Podest für die Würfel. Und davon gibt es gibt 3 Brücken. Und in der Brückenfarbe gibt es auch jeweils Würfel. Und,
also weiß, schwarz und rot.
Man hat immer so viel Würfel, wie Spieler mitspielen, plus 1. Das okay. heißt, wenn alle vier Spieler mitspielen, für die es maximal geeignet ist, das Spiel, hat man fünf Würfel. Und diese fünf Würfel werden pro Runde einmal gewürfelt und dann auf diese Brücke platziert, und zwar geordnet. Ganz links die kleinste Würfelzahl, ganz rechts die höchste. Und da, dazwischen oben drüber auf der Brücke die anderen drei. Mhm. Und auswählbar sind nur die ganz außen. Und wenn die gewählt wurde, dann rutscht eine von oben nach außen. Ja. Ne? Das heißt, wählt man ganz rechts die sechs, wenn eine gewürfelt wurde, rutscht die nächste Würfel von oben nach. Spannend ist aber auch, die Würfel ganz links, die stehen so an links im Garten, die stehen an einer Laterne. Und die Laternenaktion hat jeder auf seinem Familienbrett, die kann sie immer länger werden aufgrund von Karten, die man dort sammelt. Ne? Und das heißt,
ja,
man
wird schon, zusätzlich ziemlich belohnt. Viel Material auf diesem Tisch. Ne?
Tatsächlich. Es gibt auch sehr viele Gebiete auf diesem Tisch, auf denen Würfel eingesetzt werden können. Wir haben in der Mitte die Burg, die aus insgesamt sechs Räumen besteht. Die erste Ebene drei, dann die zweite Ebene hat zwei Räume und ganz oben ist nur noch ein Raum beim Fürsten selbst. Dann gibt es ganz links, wo die Brücken sind, da haben wir die Gärten. Und ganz rechts haben wir den Übungsplatz für die Krieger. Mhm. Und ganz unten haben wir noch Einsatzfelder für außerhalb der Burg und den Brunnen. Und all diese Felder haben Möglichkeiten, stimmt zwar nicht ganz, aber ich sag's ja trotzdem, Würfel einzusetzen auf so Würfelfelder. Und diese Würfelfelder zeigen eine Würfelzahl an. Zum Beispiel in der Burg ist es, glaube ich, Aufsteigen, die am weiter oben, wo dann die besseren Karten liegen als Aktion, haben eine 5 oder so, ne? Und man kann jeden Würfel darauf legen, man muss nur die Differenz entweder bezahlen oder man wird belohnt, wenn man höhere Würfel drauflegt in der Differenz. Ne? Also legst du eine 6 auf eine 5, kriegst du eine Münze. Mhm. Ne? Legst du eine 1 drauf, musst du halt bezahlen. Und das ist wirklich sehr, sehr vielschichtig, denn diese Karten, die da drauflegen, die du da siehst, die sind variabel. Die sind in jedem Spiel liegen die neu da. Und auch während des Spiels in der Burg können sich die einzelnen Aktionen ändern. Denn das Einzige, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, das ist kein Selbstzweck, die Würfel einzusetzen. Denn das alles macht man, um Familienmitglieder reinzukriegen. Und zwar entweder als Höflinge oder als Gärtner oder als Krieger. Auf die
Also da haben wir diese kleinen verschiedenfarbigen Holzfigürchen.
Genau, da hat jeder
und die fünf haben,
Stück von.
Ja, ich sehe schon, einer hat so eine Hake in der Hand, der andere so einen Säbel.
Genau. Genau, die sind auch ganz schick gemacht, diese kleinen Meeples, wie man sie nennt. Die kennt man aus Carcassonne. Die sind hier ein bisschen abgewandelt. Ich finde es immer noch sehr, sehr charmant, dass Hans im Glück, die Carcassonne als erstes entwickelt hatten, die Meeples nicht unter Lizenz gestellt haben, sodass jeder Verlag die frei wählen kann und auch abwandeln kann. Und das wurde hier gemacht, tatsächlich mit diesen einzelnen Werkzeugen, wie eine Hake oder ein Schwert. Und genau. Und diese Figuren will man halt einsetzen. Darum geht es in dem Spiel. Und was dann noch passiert, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Letztendlich würde man meinen, ich meine, das Spiel ist schnell zu spielen, weil man kann pro Runde, von denen es drei gibt, nur drei Züge machen. Das heißt, drei mal drei Würfel wählt man, dann ist das Spiel vorbei. Aber in jedem einzelnen Zug liegt halt so ein bisschen die Würze und so Kettenzug, Kettenreaktion, die man am Anfang gar nicht durchdringt, machen das Spiel tatsächlich so ein bisschen interessant.
Ja, aber es wird auch schon 80 Minuten als Spielzeit angegeben.
80 tatsächlich auf Board Game Geek, ja, genau, der Verlag selbst sagt 50 bis 70.
Okay.
Ich könnte jetzt mal eine Statistik gucken, ich glaube, wir haben
Board Game Geek sagt 80 Minuten.
Zu zweit mit 40 Minuten gespielt.
Okay.
Also. Man kann es auch relativ zügig spielen zu zweit, aber wie gesagt, dann sind es halt nur zweimal neun Züge. Das geht halt schneller als.
Ja, ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich Spaß macht, mit diesem ganzen Material da zu spielen. Ne? Also
das ja. Das ist tatsächlich nett, tatsächlich. Und es ist halt sehr, sehr gut durchdacht. Dieses Autorenduo ist vor zwei Jahren beim spanischen Verlag Divir zum ersten Mal mir ins Auge geschienen. Shai S. und Isar C. Das glaube ich ein paar. Und genau, die haben mit die Rote Kathedrale vor 2 Jahren ein ganz tolles Spiel gemacht. Hat sich dann aufgrund des russischen Angriffskriegs, glaube ich, nicht ganz so gut verkauft. Mhm. Und ich glaube, ich wünsche Ihnen jetzt hier mehr Glück mit dem Spiel.
Ich habe es mir gekauft. Nicht mehr rot, sondern weiß.
Jetzt haben wir
weiß ist das nur rot.
Genau. Dann habe ich noch ein Spiel gekauft, über das ich relativ wenig erzählen kann, weil ich es bisher nur einmal ausgepöppelt habe und die Regeln kurz überflogen habe, aber noch nie gespielt. Und das, naja, die Spiele, die ich noch nie gespielt habe, da mag ich nicht viel drüber zu erzählen. Und das ist Djinn.
Okay, da steht, verhindere, dass eine Truppe von Djinns die Quelle der Magie oder der magischen Kraft stiehlt.
Genau, das ist also ein Fantasy-Setting mit Djinns, so kleine, ja, was heißt kleine, also so böse, ne, Geister, ja.
Also die man in den Lampen drin sind, ne, die
Djinns. Genau, Djinns, so, genau. Und darum geht es ja auch, man will Djinns in Lampen fangen und man braucht für jede Art Djinn die passende Lampe und einen Korken. Denn wenn man keinen Korken hat, dann entfleuchten die wieder.
Ja, tatsächlich. Ja.
Genau, und darum geht's. Die Meister-Djinns einzufangen, aber die Meister-Djinns sind umgeben von anderen Djinns und die müssen halt erstmal eingefangen werden. Und dazu gibt es einen variablen Stadtplan, wo man eigentlich seine Figur rumzieht, so als einen Zauberlehrling, von Ort zu Ort, und an den Orten können halt Aktionen ausgeführt werden. Ja.
Genau. Ja, auch da, wenn ich mir die Fotos ansehe, sehe ich da sehr viel Liebe fürs Detail und die verschiedene Gestaltung mit verschiedenen Räumen und kleinen Figürchen, die dabei sind, auch wieder teilweise Holz, teilweise gestanzte Pappe, verschiedene Formen, die ineinander passen. Da scheint man sich auch ein bisschen erstmal mit beschäftigen zu müssen, wo das alles steht, um zu wissen, was man da spielen muss, um die Djinns zu besiegen.
Genau. Aber ob das irgendwas taucht und wie viel Spaß das macht, das kann ich noch nicht sagen. Vielleicht später mal als Follow-up.
Okay, ja, genau. Wir kommen darauf zurück. Ne? Genau. Wir machen da ein Follow-up.
Dann ganz kurz, einer meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre ist Arche Nova. Und was machen Lieblingsspiele, vor allem wenn sie 2022 den Deutschen Spielepreis gewonnen haben? Sie machen eine Erweiterung.
Juhu.
Ne? Noch mehr Karten, eine andere Tierwelt, also bisher hatten wir nichts im Wasser. Ha, was macht man? Wasserwelten als weitere Tierkarten. Insgesamt 120 Spielkarten sind in der Erweiterung dabei und einiges an neuen Standbögen. Es gibt neue Gehege für den Zoo, quasi Aquarien in 2 verschiedener Größe. Und es gibt dadurch, dass es eine neue Art gibt, auch neue Universitäten und auch leicht veränderte Aktionskarten. Ja, ist ein sehr, sehr schönes Set. Wird vielleicht ein bisschen aufwendig sein, das zum ersten Mal zu spielen, weil die Anweisung viele Kärtchen, die alle eine kleine Nummer haben, 132 soll bitte ersetzt werden. Das könnte relativ wild werden in dem bisherigen Pack von, ich weiß nicht, wie viel hat das Originalspiel, 600, jetzt übertreibe ich maßlos. 255 Spielkarten hatte das Originalspiel. Und von denen werden jetzt, keine Ahnung, 20 oder 30 ersetzt. Das könnte fürs erste Setup ein bisschen aufwendig werden, aber ich freue mich total drauf, dass Arche Nova ein bisschen vielfältiger wird. Und das ist nicht nur ein Kennerspiel, das ist ein Expertenspiel. Das ist ein Spiel, was auch mich an den Rande der Verzweiflung gebracht hat, das tatsächlich immer auf den Tisch zu bringen, das alles aufzubauen. Und dann, ich glaube, wir haben zu viert 4 Stunden dran gespielt.
Oh, ja? Hier steht auch 90 bis 150 Minuten ab 14 plus. Ja.
Das ist wirklich eine der...
Das muss man dann schon wollen.
Das muss man wirklich wollen, ja. Also das mit Gelegenheitsspielern macht das überhaupt keinen Sinn. Ganz zum Schluss, last but not least, liegt mir noch zu Herzen, eine Demo vorzustellen.
Eine Demo?
Ja, einen Prototypen.
Achso.
Genau,
auf der Messe. Gibt es noch gar nicht auf dem Markt.
Auf dem Markt gibt es noch gar nicht, genau. Auf der Messe werden oft Prototypen mitgebracht, um auch das Verlagen vorzustellen, das anderen Spielekennern vorzustellen. Und
suchen jetzt einen Verlag quasi, das veröffentlicht.
Genau. Genau.
Und gut, dann machen wir ein bisschen Promo.
Für Benedikt Glocke und sein Anthropozän.
Anthropozän, aber 10 als Zahl geschrieben, ja.
Richtig, als Zahl geschrieben und ich wäre selbst nicht drauf gekommen, aber er sagte es mir, 10 bezieht sich auf die Multi-Use-Karten, also die Mehrzweckkarten. Also mit den Karten kann man mehrere Dinge tun, die können für mehrere Dinge stehen. Und in seinem Spiel ist es auf die Spitze getrieben, dass es 10 verschiedene Dinge sind, die man damit tun kann. Mhm. Allein die Rückseite hat schon 4 verschiedene Ressourcen, die es abbildet. Das heißt, wenn die Karte unter ein Tableau einfach geschoben wird, dann ist es einer der 4 verschiedenen Ressourcen, die es abbildet. Aber sie kann auch als Aktionskarte eingesetzt werden oder ich weiß nicht, also unglaublich viel, ja. Und das ganze Anthropozän ist ja so dieses Zeitalter, wo der Mensch der wichtigste Einflussfaktor für die Veränderung der Erde ist, ne? Die auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse, ne? Das ist nicht irgendwie andere Dinge tun, sondern tatsächlich der Mensch, das alles
hier. Der menschengemachte Klimawandel.
Exakt. Ja, und dass wir tatsächlich mehr verändern, als es irgendwie die Welt selbst vermag. Ja. Genau, darum handelt es sich in seinem Spiel. Man ist dann ein bisschen Area Controlled. Man hat eine Art Weltkugel, die aber als Scheibe abgebildet ist.
Ja, wo ist das Problem?
Merke ich jetzt gerade, ja, ist komisch. Und,
kurioses Weltbild, was an mir vermittelt wird.
Ich glaube, außen gibt es noch den Himmel und noch irgendwas, ein Feld. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Dieses Spiel wird eben präsentiert von der Flat Earth Society.
Ja. Und ich finde es sehr, sehr liebevoll gemacht. Sehr, sehr viele Ideen, die da drin stecken. Viele Ideen, die man aus verschiedenen anderen Spielen kennt. Auch von einem Spiel, was ich gar nicht gespielt habe, Spirit Island. Davon ist es auch ein bisschen einiges inspiriert. Aber auch am Anfang schon der Anfangsmechanismus, wie man seine Präsenzen auf die Erde bringt, indem der erste Spieler beginnt, einer zu setzen, dann geht es einmal Reihe rum, der letzte spielt aber darf auch eins setzen und dann noch ein zweites und dann geht es wieder zurück. Ah, das erinnert uns ein bisschen an Catan. Sehr schön, aber es ist nur so eine kleine Anleihe und ich glaube, hier merkt man, ein Vielspieler hat sich sehr viel Arbeit gemacht und jetzt, glaube ich, 2 Jahre lang dieses Spiel entwickelt. Okay. Und jetzt war es bereit, der Menschheit zu zeigen. Ich bin gespannt.
Also man kann quasi das Ganze tear the bloody lockdown and start all over again mit der Menschheit. Mal gucken, vielleicht kommt da was Schöneres dabei raus.
Genau, man fängt, glaube ich, ganz einfach in der Steinzeit an, hat nicht viel als Aktion, keine Ahnung, Holzfällen oder so. Und oder auch eine wunderbare Aktion, die er mir vorstellte, war auch die Gier, die einen sehr schnell voranbringen würde.
Die Gier.
Ja, die Gier. Ja, und und am Ende sind es dann die großen Dinge, die halt die Welt bewegen können. Ja, aber soweit habe ich es tatsächlich nicht gespielt, sondern ich habe es nur mal kurz eine halbe Stunde bei ihm angespielt. Ja.
Okay, und jetzt warten wir darauf, ob der Herr Glocke einen Verlag findet und das ganze Ding auch in Serie gehen kann.
Genau. Oder mit ein bisschen Glück erhalte ich ja auch noch eine Promotion-Ausgabe, um das tatsächlich mal zu Hause in Ruhe zu spielen.
Okay.
Ja, ja. Genau.
Ja, dann können wir es ja weiter promoten.
Genau.
Okay, das war dann Einblick in die Spiel 23.
Spiel und 23, ja.
Unsere zweite Ausgabe schon, die sich mit der Spiel beschäftigt. Und das ist quasi jetzt, machen wir jetzt jedes Jahr, ne?
Das machen wir wahrscheinlich jedes Jahr, aber es bleibt zu erwähnen, Hashtag, wir sind kein Brettspiel-Podcast.
Nein, einmal im Jahr oder kurz vorher oder immer, wenn diese Longlist und Shortlist publiziert werden. Ne? Dann so 3-4 Mal im Jahr machen wir was zu dem Thema. Genau.
Also nicht so oft wie über Depeche Mode.
Ne? Nein, das, aber wir werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel in Zukunft zu Depeche Mode machen, weil das Thema ist dann demnächst ja auch gegessen, weil es gibt erstmal wieder 4 Jahre kein Album oder wollen wir gar nicht erst spekulieren, was da passieren wird.
Wir wissen es nicht, aber man kann noch viele Reissues machen. Da sind sie, glaube ich, immer noch nicht fertig, ne? Mit den ganzen
12. Naja, genau, wenn jetzt alle Singles und so weiter veröffentlichen, kommt jetzt nochmal die große 12-Inch-Box raus, wo dann alle Remixe, die zu dem Album gehören, für ein Heidengeld dann auf Vinyl verkauft werden.
Richtig.
Und dann kann man wirklich wieder seinen Schrank füllen mit Vinyl.
Ja. Ja, das ist noch, sei noch erwähnt. Ich war immer noch zu geizig, um mir Memento Mori zu kaufen.
Ja, manche Platten sind auch einfach, man fragt sich, warum soll man 40 € für eine einzelne Platte bezahlen, ne?
Ja,
Da hört es langsam mal auf.
Doppelvinyl, 30 Euro, fairer Preis. Ja, aber
Das stimmt.
ich meine, das ist ja auch ein Doppelvinyl. Nee, ja, fast.
Ja,
Es sind drei Seiten,
die
ne?
vierte Seite ist geätscht, ne?
Ja,
Genau.
also sie ist doppelt, aber nur drei bespielt. Ach ja, was soll's.
Ja. Ich habe hier zum Beispiel eine Doppel-CD, Quatsch, habe ich gerade angespielt hier von Thees Uhlmann, ne? Die
Ja.
Junkies und Scientologen. Schöne Platte auf zwei, also 12 Songs drauf, ne? Verteilt auf zwei Platten, jeweils 3 Songs auf jeder Seite. Und was ich dann auch gemerkt habe, nachdem ich es falsch angespielt habe, 45 Umdrehungen pro Minute, nicht 33.
Ja. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob mir das auch aufgefallen ist, aber wahrscheinlich vergesse ich es schnell, weil bei mir ist es einfach nur ein Click away. So, ah, ne, ich kann schnell auf 45 umstellen, aber bei dir, da muss erstmal der Riemen umgelegt werden.
Da muss der Riemen umgelegt werden. So. Ja. Erstmal den Teller runternehmen, Riemen umlegen. Zack. Da gibt es auch eine Erweiterung. Muss ich mal gucken, ob die für das Modell tauglich ist. So eine Art Netzgerät-Adapter, den man da zwischenschalten kann und der auch ganz genau justiert, dass auch wirklich genau 33 ein Drittel oder 45 und nichts weniger, nicht mehr
Ja,
sind.
ja,
Ja.
ja. Verstehe, verstehe. Ja, schön, Mitch. Und dieser Podcast geht auch weiter, ne? Also bald gibt es wieder eine neue Folge vom Potamos.
Genau, unsere heutige Folge war ein bisschen länger, weil wir mussten ja quasi zwei in einem
Ja,
bieten, ne?
logisch. Das habt ihr nicht anders erwartet, oder?
Natürlich nicht, nein,
Ich habe mal vorhin geguckt, die letzten Folgen waren immer 80 Minuten.
nein.
Wir sind noch im Rahmen. Deswegen wird es langsam Zeit, das Knöpfchen zu suchen.
Ach ja, genau, wir haben ja so ein Outro, ne?
Ja. So geht das.
Oh ja, so geht das, genau. Da war
Und
aber das wieder
nebenan
von
habe ich
sich
noch
hier.
gar keinen Torjubel gehört. Also mir schwant Böses.
Ist Fußball?
Nee, Eishockey, du
Ach,
Hans.
Eishockey. Ich weiß das doch nicht.
Die Kölner Haie spielen mal wieder. Die
Ja,
Saison
wir
hat
werden
so
das.
schön gestartet, aber die letzten Spiele, Mann, 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 Mann.
Es tut mir sehr leid.
Ach, sagst du jetzt so?
Wenn dieser Podcast abrufbar ist, wird es bekannt sein.
Wie immer.
Wir sind kein Brettspiel-Podcast.
Oh ja, das ist nett.
Wir sind kein Brettspiel-Podcast.
Und noch einmal.
Wir sind kein Brettspiel-Podcast. Wir sind kein verdammter Brettspiel-Podcast.
Das sind wir nicht.
So, jetzt wissen es alle.